brauchen wir dazu, um irgendjemandem zu zeigen, dass wir auf einem bestimmten Gebiet ganz gut Bescheid wissen. Also, dass wir fachkompetent sind, dass wir eine solide Basis haben und weil wir hier über Linux reden, eben halt über Linux. Dieses Zertifikat brauchen wir jetzt ja nicht zum Selbstzweck, bloß damit wir uns irgend so einen Zettel übers Bett hängen können oder hinter den Spiegel, sondern im Grunde geht es darum, dass potenzielle Arbeitgeber mit diesem Zertifikat anerkennen, dass wir in diesem Fachgebiet Ahnung haben. Das heißt, dass wir mit diesem Zertifikat zu einem Job kommen. Darum geht es eigentlich. Das ist der Kernpunkt der ganzen Sache und das ist auch der Grund, warum einige Leute, darunter auch ich, in Deutschland immer rumfahren und diese Vorträge halten, um das Konzept des LPI bekannt zu machen. Das heißt, wenn wir ein Zertifikat zu einem bestimmten Gebiet haben, sei es zu Linux oder auch zu anderen Betriebssystemen, den Namen nehme ich jetzt aber nicht in den Mund, dann sollte dieses Zertifikat möglichst hilfreich sein hinsichtlich unserer eigenen Karriere, unserer eigenen Lebensplanung, sage ich mal. So, welche Maßstäbe müssen wir jetzt eigentlich an so eine Zertifizierung stellen? Das erste ist die Relevanz, ist eigentlich das, was dort abgeprüft wird. Denn wenn wir uns zertifizieren lassen, müssen wir bestimmt irgendwo eine Prüfung ablegen. Ist diese Prüfung relevant, tatsächlich das Wissen abzufragen, was gebraucht wird in der Praxis? Das heißt, entscheidend sind die technischen Fähigkeiten und Fertigkeiten bezüglich bestimmter Arbeitsplätze. Ja, das ist also nicht bloß so zum Spaß gemacht. Validität, auf Deutsch Vertrauenswürdigkeit. Ich habe mich am Anfang auch gefragt, was das Wort heißen könnte. Dann extra nachgeguckt. Ist der Test, der gemacht wird, ist die Prüfung stichhaltig? Das heißt, wenn jetzt die Prüfung gemacht wird, dann müssen wir doch irgendwie mal unterscheiden zwischen den Leuten, die nicht kompetent sind und den Leuten, die kompetent sind. Irgendwo müssen wir eine Trennung machen. Das heißt, irgendwelche Leute müssen durchfallen und andere müssen bestehen. Nebenbei gesagt, das werden wir an den konkreten Zahlen noch sehen, die Durchfallquote ist relativ hoch. Das heißt, um jetzt so eine Prüfung vorzubereiten, um die Fragen zu erarbeiten, ist es unter anderem auch erforderlich, psychometrische Standards zu setzen, also praktisch das Ganze auch mal wissenschaftlich zu beleuchten, wo wir diese Trennung machen. Das heißt, es müssen Stichproben gemacht werden im umfangreichen Sinne, bevor jetzt die Prüfungen veröffentlicht werden, bevor die Prüfungen tatsächlich dann den Massen angetan werden. Was hinsichtlich derartiger Zertifikate aus meiner Sicht und auch aus Sicht des LPI, was ist konkret, das sage ich dann gleich noch, ganz wichtig ist, ist die Neutralität. Es sollte eine Organisation sein, die sich neutral verhält gegenüber Anbietern von Produkten. Das heißt, es sollte dort kein Produkt bevorzugt werden. Also jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt auf der Linux-Schiene sind, es sollte nicht SUSE bevorzugt werden oder Mandrake bevorzugt werden oder Debian oder sonst wer. Es sollten eigentlich alle Organisationen dahinter stehen, hinter diesen Prüfungen und hinter diesen Zertifikaten, die dann am Ende dabei herauskommen. Sie wissen ja, dass es auch Zertifikate gibt, beispielsweise von Red Hat, Red Hat Zertifizierung, oder es gibt auch bei SUSE Zertifizierung. Bei Mandrake gibt es keine Zertifizierung in dem Sinne, also noch nicht. So, und auf unserem Gebiet Linux wäre es schon nicht ganz schlecht, wenn die Linux-Gemeinde im Allgemeinen, die Community, dieses Zertifikat auch unterstützt, ja, um diese ganze Tradition aufrechtzuerhalten, wie sich halt Linux eben in den letzten 13 Jahren entwickelt hat. Und das Letzte, das habe ich eigentlich schon angedeutet, das Zertifikat sollte schon bekannt sein in Deutschland. Ich beziehe mich jetzt bloß auf Deutschland. Ich sage dann auch noch ein paar Unterschiede zu anderen Ländern. Und in Deutschland ist es eben noch nicht so sehr bekannt, auch noch nicht in der Industrie. Also es gibt viele Personalchefs, die kennen das Zertifikat noch gar nicht. Darum stehe ich auch hier. Jetzt lege ich diese Folie mal auf die andere Seite. Können Sie mal nochmal drauf gucken? Jetzt, dann erzähle ich Ihnen, wie es wirklich ist. Ja, der Projektor hat einen leichten Blaustich, macht aber nichts. Das ist bloß so zur Erinnerung, damit Sie sehen, was ich da eben gerade erzählt habe. Na, wenn man schon zwei Projektoren hat, sollte man es ausnutzen. Wo hat man das schon? So, LPI. Der Linux Professional Institute. Die sitzt in Kanada, Zentrale in Ontario, und Sie können alle Informationen, die sich hinter diesem ganzen Zertifizierungsprozess verbergen, abfragen unter www.lpi.org. Ich schreibe das jetzt nochmal an die Tafel. Ich schreibe Ihnen nachher noch ein paar zusätzliche Adressen hier hin. Also alles das, was ich Ihnen jetzt hier in komprimierter Form erzähle, können Sie sich dort auch zusammensuchen. Die Seiten sind unter anderem auch in Deutsch. Also die meisten Seiten sind auch in Deutsch, sind übersetzt worden. Da mir es jetzt gerade einfällt, weil ich es zum Schluss bestimmt vergesse, weil vielleicht auch noch Fragen auftreten, wer diese Folien als PDF-Datei haben möchte, dem würde ich die zuschicken, also per E-Mail. Und ich schreibe Ihnen jetzt nochmal meine E-Mail-Adresse an die Tafel, da können Sie mich mal kurz anmailen und dann kriegen Sie das. Keinen Punkt dazwischen setzen. So. So, jetzt kommen die Punkte nochmal. Relevanz. Sind diese Prüfungen überhaupt relevant hinsichtlich der Arbeitsplatzbeschreibungen? Das Ganze hat so begonnen, dass das LPI, das sich jetzt unter anderem nicht bloß mit Linux-Zertifizierung als solches beschäftigt, sondern die beschäftigen sich auch mit Zertifizierungsfragen vom Grundsätzlichen her, also von der Theorie her. Das sind deren beiden Schwerpunkte. Also die machen auch wissenschaftliche Arbeit auf dem Gebiet. Die haben also mehrere hundert IT-Experten befragt. Das war 1998, haben gefragt, welche Aufgaben haben eigentlich Linux-Experten an den verschiedenen Arbeitsplätzen? Was müssen die wissen? Und haben praktisch aufgrund dieser Aufgabenbeschreibung und aufgrund der Beschreibung der Fertigkeiten und Fähigkeiten, die die Leute haben müssen, abgeleitet, was gefragt werden müsste in solchen Prüfungen. Und dieser Prozess ist aber nicht zu Ende. Das wird ständig gemacht. Das erkennt man auch daran, also dass es tatsächlich so ist, dass erst vor kurzem, also vor ein paar Monaten, bestimmte Prüfungskomplexe total verändert wurden und es neue Prüfungsfragen gibt. Da müssten Sie, wenn Sie sich auf Prüfung vorbereiten, auch darauf achten. Also wenn Sie jetzt aus Versehen irgendwo im Internet rumsurfen und Sie landen auf etwas veralteten Seiten, dann kann es sein, dass Sie, wenn Sie dann so einfach leichtfertig loslegen, sich ein bisschen verkehrt vorbereiten. Das wäre vielleicht nicht so ganz günstig. Das heißt, es ist ein ständiger Prozess, weil ja die Anforderungen sich auch ständig verändern. So, Validität, also nochmal Vertrauenswürdigkeit. Die Punktzahlen, die man braucht, um zu bestehen, werden ständig optimiert. Die Punktzahl ist also höher, als man denkt, dass man eine 4 kriegt, also die Hälfte, und dann hat man eine 4 und dann hat man bestanden. Das ist nicht so. 2/3 ist das Maß, so ungefähr. Also eine 2 sollte man haben oder eine gute 3, so jetzt mal in die Sprache der Zensuren übersetzt. Also es werden laufend Stichhaltigkeitstests gemacht, dort in Kanada. Und das LPI ist tatsächlich neutral. Wirklich. Also es ist jetzt nicht irgendwie so ein Spruch, damit Sie sich hier beim LPI zertifizieren lassen. Es ist eine gemeinnützige Organisation. Und wenn Sie sich mal angucken auf den Internetseiten, wer dahinter steht, wer im Beirat ist und wer Support gibt, dann kann man das auch daran ganz gut erkennen. Also wie gesagt, eine gemeinnützige Organisation, die nur das machen. Ich habe hier so ein schickes Teil. Also die nur Zertifizierungsdinge machen und sonst gar nichts und keinerlei Produktförderung betreiben. Da sitzen nicht Unmassen von Leuten, da sitzen bloß 3 Leute, die das ganze Verfahren betreiben, dort in Kanada. So. Und das LPI wird tatsächlich unterstützt von der Linux-Gemeinde. Also im Beirat sind eigentlich die ganzen bekannten Linux-Größen. Und unter den Sponsoren sind im Wesentlichen alle großen Firmen, die sich mit Linux befassen. Also angefangen von SUSE, wenn wir das auf Deutschland beziehen, Mandrake, Debian, IBM und so weiter und so fort. Das sind also alles Firmen, die das LPI nicht nur mit Worten unterstützen, sondern auch mit Geld. Sind dann unterteilt in Platin-Sponsoren, Gold-Sponsoren, silberne Sponsoren und so, je nachdem, wie viel Geld bezahlt wird. So, zum Bekanntheitsgrad vielleicht ein Wort. Die Zertifizierung passiert auf der Basis eines Programms, welches weltweit gilt. Die Zertifizierung erfolgt weltweit nach denselben Prinzipien und nach denselben Fragen. Das heißt, Sie könnten sich auch in Japan zertifizieren lassen. Das ist eh in Englisch. Das heißt, in Japan ist es inzwischen auch übersetzt, ins Japanische. In Japan sind die durch. Also in Japan kriegen Sie als Linux-Experte keinen Job mehr, wenn Sie nicht ein Zertifikat haben vom LPI. Da ist das absolut bekannt. Da ist das Zertifikat auf unserem Gebiet, Linux. In Deutschland, wie gesagt, sind wir noch nicht so weit. In Deutschland ist es noch nicht bekannt genug. So, jetzt können wir das hier drüben ausmachen. Und jetzt erzähle ich Ihnen mal, worum es eigentlich geht, inhaltlich. Bei diesem Zertifizierungsprozess gibt es drei Level. Level 1 ist der Prüfungskomplex, der sich um die allgemeine Systemadministration dreht. Beim Level 1 geht es um Kenntnisse hinsichtlich des einzelnen Arbeitsplatzes, also Desktop-Administration im Wesentlichen, bis hin zur Einbindung in Netze. Das heißt, Einbindung des einzelnen PCs, der unter Linux läuft, ins Internet und in LANs. Das Level 1 zu erreichen, ist schon schwer genug. Die Level 1 und 2 sind unterteilt in zwei verschiedene Prüfungen. Und zwar in den Prüfungskomplex 101. Und hier geht es tatsächlich wirklich nur um Desktop-Administration. Also Hardware- und Systemarchitektur ist der erste Schwerpunkt. Da möchten Sie schon mal ein bisschen was zum Beispiel über Schnittstellen wissen. Man möchte wissen, wie man zum Beispiel einen Kernel modifiziert oder solche Dinge. Also es geht schon ans Eingemachte. Schon bei der, sage ich mal, in Anführungsstrichen, bei der einfachsten Prüfung ist es schon eine gewisse Härte. Also es ist nicht einfach damit getan, dass man mal ein paar Shell-Befehle auswendig lernt. Da fallen sie durch, das geht nicht. Sie packen es nicht. Zweiter Schwerpunkt, Installation von Linux und Paketmanagement. Dann die Kommandos selbst. Querbeet. Und dann möchten Sie schon mal wissen, ob bei bestimmten Befehl vielleicht mal ein Punkt gesetzt wird oder nicht. Weil das Ganze passiert auf Kommandoebene, Shell-Ebene, hier nichts mit Grafik und so einem Schnickschnack. Entweder wissen Sie es oder Sie wissen es nie. Entweder haben Sie es begriffen, vom Grundsatz her, oder Sie haben es nicht begriffen. Und das ist nämlich das Ziel, dass diejenigen, die das Zertifikat haben, wirklich Ahnung haben, nicht einfach mal hier an die grafische Benutzeroberfläche gesetzt und mal hier hingeklickt und da hingeklickt und wenn ich zufälligerweise mal richtig geklickt habe, funktioniert es und so richtig begriffen habe ja gar nicht, was da im Hintergrund passiert ist. Das ist nicht das Ziel. Nee, haben Sie nicht. Werden Sie gleich sehen. Sie haben nichts. Sie haben nur die Fragen und Ihren Kopf und den Rechner benutzen Sie bloß, um die richtige Antwort anzukreuzen oder bei einer offenen Frage mal eine richtige Antwort zu geben. Kurz und knapp. Wie die Prüfung konkret abläuft, sage ich dann auch noch. So, dann haben wir als vierten Schwerpunkt ganze Problematik Gerätedateien. Linux-Dateisysteme möchten wir schon einigermaßen gut Bescheid wissen. Also möchte schon zum Beispiel hier bei der File-System-Hierarchie Bescheid wissen, welche Verzeichnisse zum Beispiel unbedingt notwendig sind, damit ein Rechner gebootet werden kann und welche eben nicht notwendig sind. Da gibt es auch eine Frage dazu. Und dann, hier steht das X, also die Installation einer grafischen Benutzeroberfläche ist in diesem Falle auch wichtig. Das sah vor einem halben Jahr noch anders aus. Ich zeige Ihnen jetzt mal die Lernziele der Prüfung 102. Denn wenn Sie die Prüfung 101 bestanden haben, kriegen Sie noch kein Zertifikat. Sie kriegen nichts. Es wird bloß festgehalten, dass Sie den ersten Teil bestanden haben. Das war's. Dann setzen Sie sich wieder zu Hause hin, lernen noch ein bisschen und dann gehen Sie zur Prüfung 102. Es ist alles finanzierbar, es ist alles kein Thema. So, Prüfung 102, die ist schon richtig schwer. In der 102 geht es um den Kernel im Detail. Also wie installiere ich einen Kernel, wie modifiziere ich einen Kernel, welche Bestandteile hat ein Kernel und so weiter und so fort. Das möchte man schon wissen. Dann die ganze Frage Booten, Initialisierung, Shutdown, Run-Levels. Na gut, das geht ja noch. Drucken, was muss ich beachten, wenn ich unter Linux drucken will? Ganze Problematik Dokumentation. Das ist aber nicht, sag mal, das ist nicht so ein großer Schwerpunkt. Ich sag's mal so, das sollte man wenigstens mal gelesen haben und so gewisse Vorstellungen haben. Wenn man noch so ein bisschen weiß, sag ich mal, auf welchen Man-Pages was ist, dann ist es schon günstig. So, dann Schwerpunkt Shell, Scripting, Programmierung, Kompilieren, diese Dinge. Also hier sollte man schon mal über Variablen unter der Shell ein bisschen Bescheid wissen. Was sind globale, lokale Variablen und diese Dinge. Was macht ein Exportbefehl und was macht er nicht und wann ist eine Variable gültig und nicht gültig. Dann reine administrative Tätigkeiten, Netzwerkgrundlagen, Netzwerkdienste, Sicherheit. Das Ganze versetzt Sie in die Lage, sage ich mal, einen Desktop zu administrieren, auch in Netzwerken. Und wenn Sie es bestanden haben, haben Sie ein Level 1. So viele gibt es in Deutschland noch nicht. Und ich meine, wer das alles weiß und das auch tiefgründig weiß, der kann von sich schon behaupten, dass er ganz schön viel Ahnung hat, was Linux angeht. So, jetzt können Sie sich schon denken, wie es weitergeht. Jetzt verlassen wir Desktop-Administration, jetzt geht es in die Richtung Netzwerke. Das ist dann der Level 2. Wer dann den Level 2 hat, kann von sich behaupten, dass er, sage ich mal, kleine, mittlere und größere Linux-Systeme von Netzwerk her betreuen kann und administrieren kann. Und natürlich dann auch, sage ich mal, wenn er diesen Nachweis hat, sagen kann, ich möchte den und den Job haben mit der und der Bezahlung. Vielleicht jetzt nicht hier im Osten, aber woanders ist das ja noch so. Ich meine, ist ja hier schon schwierig genug. So, was sind jetzt die Lernziele der Prüfung 201? Also hier ist es wieder genauso, ne? Also Sie kriegen das Level 2 erst, wenn Sie beide Teilprüfungen hinter sich gebracht haben. Vorher haben Sie nichts. Eins und zwei sind aber unabhängig voneinander. Sie müssen nicht unbedingt Level 1 haben, um Level 2 zu kriegen. Wichtig ist nur, dass Sie diese und, sehen Sie jetzt noch nicht, diese bestanden haben. So. So, Kernelpflege hier auch mit drin. Dann die ganzen Fragen Systemstarts, Datei, Systempflege, Hardware-Konfiguration, File- und Dienste-Sharing, Systempflege hinsichtlich Netzwerke, Systemanpassung, Automatisierung und Finden und Lösen von Problemen, also wenn irgendwas nicht mehr geht. In der Richtung sind dann auch Fragen ausgelegt. Also wir können jetzt denken, ja, da ist jetzt ein Rechner da und jetzt muss ich ein Problem lösen, so ist es nie. So, zur 202. Die 202 beschäftigt sich dann ausschließlich mit Netzwerkproblemen. Allgemeine Netzwerkdienste, Mail- und Newsdienste, DNS-Verwaltung, Webdienste, Client-Management. Systemsicherheit ist dort ein großer Schwerpunkt. Und dann zum Schluss auch hier wieder die Fehlerbehandlung. Das ist Level 2. Diese Prüfung steht jetzt so schon seit 2 Jahren mit diesen Komplexen. Jetzt habe ich erstmal die Level 1 und 2, sag ich mal, zusammenfassend dargestellt. Jetzt gehe ich nochmal ganz kurz zurück zum Level 1. Weil sich hier, wie gesagt, was verändert hat. In dieser Form ist die Prüfung seit dem 1. November gültig. Davor war es noch anders. Da war es zum Beispiel so, ich will bloß noch ein paar Sachen rausgreifen, x war in der 102, dann Linux-Installation und Paketmanagement war auch in der 102, Hardware- und Systemadministration auch. Dafür war aber zum Beispiel Booten, Initialisierung, Shutdown und Run-Level war in der 101. Dokumentation war auch in der 101. Also man hat da bestimmte Sachen vertauscht. Das ist das Erste. Und das Nächste ist, man hat die Fragen komplett überarbeitet. Wenn Sie im Internet suchen sollten, dann müssen Sie darauf achten, dass Sie wirklich das neue Release hinsichtlich der Prüfung haben, dass es sich darum geht. Wie gesagt, Level 2 ist noch so geblieben, wird aber auch daran gearbeitet, dass es überarbeitet wird. So, und dann gibt es noch den Level 3. Der ist aber noch nicht fertig. Der ist in Vorbereitung. So, und hier geht es um komplexe Tätigkeiten der Netzwerkadministration. Ich will es mit einem Wort sagen, wer Level 3 hat, ist ein Linux-Guru. So steht es doch eigentlich überall. Ich erzähle das bloß nach. Diese Prüfung ist anders aufgebaut als die Prüfung der anderen beiden Level. Und zwar ist es so geplant, dass Prüfungskomplexe nach diesen Themen erarbeitet werden. Die sollen eigentlich Ende dieses Jahres fertig werden. Ja, Sie müssen bedenken, da sitzen bloß drei Leute. Und in der Welt gibt es dann noch irgendwelche Enthusiasten, sage ich mal, wie es eben in der Linux-Gemeinde üblich ist, die das LPI unterstützen und, sage ich mal, ehrenamtlich auch an diesen Prüfungskomplexen arbeiten. Die meisten haben aber noch was anderes zu tun, die müssen irgendwie auch noch Geld verdienen. Das heißt, es geht dann doch verhältnismäßig langsam und die sind wirklich auf Leute angewiesen, die unterstützen. Also wer in dieser Richtung auch Lust hat, was zu machen, muss einfach mal Kontakt aufnehmen. Also Sie finden im Internet auch die entsprechenden Kontaktpersonen und Adressen, auch hier für Deutschland. Sie können aber auch gegebenenfalls eine E-Mail an mich schicken. So, also hier ist es so, Sie haben diese Prüfungskomplexe, können ja selber lesen, und Sie müssen von diesen Komplexen zwei beliebige Prüfungen ablegen. Die können sich aussuchen. Und dann haben Sie ein Level 3. Das sind 6 Prüfungen insgesamt. So, jetzt können Sie sich natürlich vielleicht überlegen, naja, es gibt ja auch noch woanders Zertifizierungsprozesse, MSCE und so, kostet Schweinegeld. Das kann sich kaum jemand leisten. Hier ist es anders hinsichtlich des Geldes. Ich lege die Folie gleich mal ganz hin. Vielleicht jetzt didaktisch nicht so ganz sauber. Hier ist der Preis ungefähr. Hängt ein bisschen vom Dollarkurs ab. Pro Prüfung. Es ist erschwinglich. Nun ist es natürlich so. Sie können natürlich dort auch richtig Geld lassen. Wenn Sie nur oft genug durchfallen, können Sie auch mit Hilfe dieser Prüfung Pleite machen. Also Sie können so oft dorthin gehen, wie Sie wollen. Solange Sie Geld haben, können Sie sich prüfen lassen. Zur Vorbereitung. Sie können sich natürlich so vorbereiten, wie Sie wollen. Bloß mal ein paar Hinweise. Literatur. Es gibt ein Buch, unten liegt es aber nicht. Ich habe schon nachgeguckt. Das ist von Aureli, in dem Verlag Aureli erschienen. LPI Linux Certification in a Nutshell. komplett auf Englisch. Von Jeffrey Dean. Ich schreibe es nochmal an die Tafel. Also Dean heißt der Gute. Da stehen aber noch die alten Komplexe drin. Macht aber nichts. Es ist trotzdem hilfreich, sich auf so eine Prüfung vorzubereiten. Sie wissen ja, welcher Komplex zu welcher Prüfung gehört. Da müssen Sie eben halt einfach mal gucken. Hier ist es alles richtig schön beschrieben, in relativ kurzer Form. Und dann sind da auch Beispielfragen da drin und Beispieltests. Da können Sie sich mal hinsetzen und das mal ankreuzen und sehen, wie gut sie sind. Andererseits können Sie im Internet auch Online-Kurse ablegen. Und da möchte ich Ihnen mal eine Internetadresse an die Tafel schreiben. Der hat meiner Meinung nach einen ganz guten Kurs veröffentlicht. Finden Sie unter www.linuxpraxis.de. Speziell zugeschnitten auf die Prüfung. Da müssen Sie aber wirklich aufpassen, weil der hat noch den alten Kurs drin, aber auch den neuen Kurs. Finden Sie schon. Unter anderem kann man hier online eine Probeprüfung ablegen. Da werden dann ungefähr 28 Fragen gestellt. Diese 28 Fragen kommen aber noch von der alten Prüfung. Sage ich auch, macht aber nichts. Da kann man sich auch mal testen, wie gut man ist. So, zur Anmeldung. Nehmen wir mal an, Sie sind jetzt soweit fertig. Kann ich gar nicht sagen. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Eigentlich theoretisch dürfte kein Zeitraum existieren, weil der Account gilt ja. Sie haben den Account und dieser Account wird ja benötigt, zum Beispiel auch, wenn Sie sich jetzt zertifizieren lassen und Sie haben die 101 bestanden, dann dauert es ja eine bestimmte Zeit, bis Sie die 102 haben, bis Sie sich vorbereitet haben. Der Account bleibt bestehen. Auf jeden Fall. Also Sie melden sich beim LPI online an und dann müssen Sie sich ein Unternehmen suchen in Ihrer Umgebung, wenn Sie wollen, was natürlich zweckmäßig ist, welches die Prüfung abnimmt und sich dort registrieren lassen. Es gibt in Sachsen etliche, ich habe die Liste auch dabei, ich kann sie zum Schluss nochmal auflegen. Die Prüfung läuft dann halt in diesem VOE ab, online, und dauert je nach Prüfung 60 bis 90 Minuten. So, und jetzt die Frage, wie läuft die Prüfung eigentlich ab? Das ganze Verfahren geht so. In Kanada sind natürlich die ganzen Fragen vorhanden. Aus diesen Fragen werden entsprechend der Schwerpunkte und der Wichtigkeit für Sie speziell nach einem bestimmten Zufallsprinzip Fragen herausgesucht und an Sie übertragen. Das sind, ich sage einfach mal, das ist ein Kreuzeltest. Sie haben also Fragen, wo Sie mehrere Antworten haben und setzen ein Kreuz. Manchmal müssen Sie auch mehrere Kreuze setzen, was natürlich die Sache ungemein erschwert. Es sind auch einige offene Fragen dabei, wo dann da steht, wie heißt denn das und das Kommando? Da müssen Sie das Kommando eben hinschreiben, ohne Optionen, ohne alles. Das wäre eben nicht schlecht, wenn man das dann weiß. Und wenn Sie das dann praktisch online beantwortet haben, das Ganze, wird das nach Kanada zurückübertragen. Und das soll jetzt so sein, ich habe aber noch keine Informationen darüber, ob es tatsächlich so funktioniert. Es soll jetzt so sein, dass Sie beim Level 1 sofort wissen, ob Sie bestanden haben oder nicht. Ist so. Gut. Ich habe jetzt mal, damit Sie mal ein Beispiel sehen, ich habe einfach mal drei Fragen als Beispiel hier mal aufgelegt. Auf dem Zertifikat steht da dann nur auf Stand nicht bestanden oder direkt eine Einstufung nach 0. Sie kriegen nur ein Zertifikat, dass Sie eins haben. Nein. Steht nur drauf, Level 1 und Name und gut. Das war's. Kurz und knapp. Sonst kriegen Sie nichts. Wenn Sie nicht bestanden haben, haben Sie nichts. So. So sehen zum Beispiel Fragen aus. Also die erste ist Multiple Choice, Multiple Answer. Sind eben die ersten beiden Antworten die richtigen. Habe ich jetzt mal fett gemacht. Können Sie mal kurz lesen. Und davon haben Sie eben so halt 50 bis 60 Fragen, je nachdem. So, okay, ich nehme es jetzt runter, weil die Zeit ist schon fortgeschritten. Wir müssen ja um 11 hier schon raus sein wieder. Vielleicht noch zur Statistik. Zahl der Prüfung weltweit oben. Absolviert wurden 20.480 bis Dezember 2002 weltweit. Daraus sind Level 1 4.574 Level 1 Zertifikate entstanden. Das sind 22% übrigens. Das ist die Durch. Wir wissen doch gleich die Durchfallquote. Hm? Ja, habe ich. Ja, ja. Ne? Kennen Sie. So, Level 2. 205. Also insgesamt haben von den 20.480 ungefähr 4.000, aufgerundet 4.600 die Prüfungen bestanden. So, Deutschland, sehen Sie nochmal die Entwicklung von 2000 auf 2002. Also 2000 waren es bloß 160 Leute, die sich haben prüfen lassen, dann 1130 zu 2429, dann eben halt 2002. Insgesamt 3719. Jetzt haben die mir aus Kanada aber nicht geschickt, wie viele Leute da bestanden haben. Ich habe es dann einfach mal hochgerechnet. Ich habe mir gesagt, wir hier in Deutschland sind nicht schlauer oder dümmer als die anderen. Also wird es ungefähr, sag ich mir mal, von diesen in Deutschland 700 Level 1 Zertifizierte geben und vielleicht 30 bis 40 Level 2 Zertifizierte. So, damit Sie mal eine Vorstellung haben, wie es momentan hier aussieht. Wir haben das ja schon am eigenen Leibe erfahren. Wir haben ja schon Dozenten gesucht, die Level 1 zertifiziert sind. Es ist nicht einfach, dort jemanden zu finden. Ich meine, wenn man den dann gefunden hat, der kann natürlich dann auch, wenn man einen braucht, der kann natürlich auch entsprechende Honorarsätze verlangen. Das ist klar. Angebot und Nachfrage, bestimmten Preis. Gut. Zum Schluss, das lege ich jetzt bloß mal kommentarlos auf, können Sie einfach mal gucken. Das sind die Institute, die die Prüfung ablegen. Stand 30.10. Ich habe mir jetzt nicht nochmal die Mühe gemacht und habe nochmal nachgeguckt, ob es noch stimmt. Die meisten wird es ja hoffentlich noch geben. Die nehmen die Prüfung ab. Nee, Sie können das nur bei denen machen. Sie können jetzt nicht einfach hergehen und sagen, hier übertragen Sie mir mal ein paar Fragen. Ist nicht. Die haben praktisch die Berechtigung, die Prüfung abzunehmen und kriegen auch die Fragen online übertragen. Ja. Richtig. Danke. Ja, hier unten. Ja, ich wäre jetzt am Ende meiner Ausführung. So, das nochmal die ISBN-Nummer von dem Buch hier. Es wird, Moment noch, apropos Bücher, es wird April oder Mai ein Buch herauskommen bei Suse Press von Per Heinlein. Das ist so aufgebaut, dass dort eine Frage steht und anhand der Frage, der Prüfungsfrage, wird das Thema beleuchtet. Komplex. Also wird dann die Frage beantwortet und die Antwort wird richtig schön begründet. Ist jetzt nicht so, sage ich mal, so eine Art Lehrbuch, wo es vom Einfachen zum Komplizierten geht, wie man es gewöhnt ist. Es wird immer der entsprechende Schwerpunkt herausgegriffen und beleuchtet. Also das Buch ist eigentlich nicht schlecht. Ist noch nicht raus. Es gibt nur irgendeinen Arbeitstitel. Das Zertifikat ist eigentlich immer gültig, aber jetzt für Sie selber ist es so, dass natürlich das Wissen irgendwann veraltet. Und dann sollte man sich selber mal sagen, jetzt müsste ich das eigentlich nochmal wiederholen, damit es noch relevant ist. Da gibt es keinen Automatismus, nein. Das ist ja eben das Problem. Das ist das Bekanntheitsproblem. Dass eben die anderen vielleicht bei den Entscheidern bekannter sind, als das bis jetzt noch bekannt ist. Aber da gibt es natürlich intensive Bestrebungen, das eben halt hier auch bekannt zu machen, überall. Ja, gibt's auch, das ist auch veröffentlicht. Da müssen Sie mal nachgucken im Internet. Okay, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.